Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk. In Kooperation mit Radsportnews.com.
Auf meinsportpodcast.de.
Die Radsportsaison strebt ihrem nächsten Höhepunkt entgegen. Am Wochenende startet der Giro d'Italia in seine 102. Auflage und wir bereiten euch hier auf meinsportpodcast.de bei Radio Tour, dem Radsportpodcast in Kooperation mit Radsportnews.com, auf die Jagd auf das Maglia Rosa vor. Mein Name ist Malte Asmus und ich habe zwei Radsportexperten an meiner Seite. Mit mir am Mikrofon sind heute von Radsportnews.com Erik Gutglück. Hallo Erik.
Hallo Malte.
Und der freie Sportjournalist Marc Winninghoff ist mit dabei, ebenfalls Radsportexperte. Hallo Marc.
Hi Malte, hi Erik, grüß euch.
Und wir drei nehmen euch jetzt vorab schon mal mit auf die 21 Etappen des Giro 2019 und auf die etwa 3518,5 Kilometer. Ich habe eben nochmal genau gemessen, einmal rund um Italien von Bologna nach Verona mit. Dort geht es dann am 2. Juni. Zu Ende der 102. Giro wird dort dann also entschieden und was den Fahrern bis dahin bevorsteht, wer die Favoriten auf den Gesamtsieg sind, wer die Wertungstrikots gewinnen könnte und was von unseren deutschen Fahrern zu erwarten ist, das prognostizieren wir jetzt hier bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com auf meinsportpodcast.de. Erik, Marc, ich würde sagen, wir starten mal mit einem Blick auf die Strecke. 3518,5 Kilometer, hatte ich eben schon mal gesagt, das ist die Länge des Kurses. Die Länge der Gesamtstrecke ist nicht unbedingt das Bemerkenswerte, sondern vielmehr die auf dieser Strecke zu überwindende Höhe, Erik, denn da geht's hoch hinaus.
Ja, 40.000 Höhenmeter, sehr, sehr hoch hinaus. Wenn man das mal auf die 21 Etappen umrechnet, dann sind es ja fast 2.000 Höhenmeter am Tag. Das ist schon eine ganze Menge. Aber die Italiener haben ja ihrem Giro auch das schöne Motto Amore Infinito gegeben, ewige Liebe. Und ja, da bleiben sie sich treu, brutal schwer. Und ja, 40.000 Höhenmeter, das gab es zuletzt im Jahr 2012.
Das ist also schon eine ganze Menge, was da dann tatsächlich nur her zu absolvieren sein wird. Die Strecke 3518 Kilometer, das ist ja eher noch moderat, aber eben diese Höhe, die hat es in sich. Und wenn wir auf die Komposition des Giro 2018 gucken, dann fällt erstmal auf, der ist dramaturgisch ganz geschickt angeordnet, Marc. Ne? Und das Ganze kulminiert dann am Höhepunkt und der liegt quasi am Ende. Also es ist alles mit dabei, was eine gute Radsportrundfahrt ausmacht.
Ja, das stimmt. Es geht relativ entspannt los. Gut, außer am ersten Tag haben wir direkt ein hartes Zeitfahren, aber dann geht es ein paar Mal flach zur Sache und die letzte Woche ist brutal schwer. Also da muss man in Topform sein in der letzten Woche, sonst geht man da, glaube ich, unter.
Drei Einzelzeitfahren insgesamt, schwere Bergetappen, Etappen für Pancheure, 6 Flachetappen für die Rheinsprinter. Also da kann sich dann jeder auch was rauspicken. Erik, wie würdest du den Kurs insgesamt einschätzen?
Ja, wie Marc gerade schon gesagt hat, ist so Fokus auf der dritten Woche. Es wird eigentlich peu à peu immer schwerer. Man darf halt in den ersten 8 oder 10, 12 Tagen nicht zu viel Kräfte lassen, muss sich zurückhalten. Und nichtsdestotrotz, Marc hat es auch gerade schon gesagt, dieses schwere Zeitfahren zum Anfang, da geht es natürlich schon um wichtige Sekunden, die am Ende dann auch nach den 3 Wochen dann durchaus über Sieg oder Niederlage oder Podium oder Nicht-Podium entscheiden können.
Das Zeitfahren in Bologna dann über 8,2 Kilometer gleich zum Start. Ja, die Schwere, Marc, durch die 10% Steigung, die es dann auf den letzten 2 Kilometer nach oben geht? Oder was würdest du ansonsten charakteristisch an dieser Strecke finden?
Du meinst beim Auftaktzeitfahren?
Am Auftaktzeitfahren, genau.
Ja, klar. Da geht es die letzten 2 Kilometer geht es da richtig steil bergauf. Teilweise mit einem Schnitt von 10% und Das ganze Ding ist ja nur 8 Kilometer lang, das ist ja eigentlich, hat ja Prologlänge, aber die letzten 2 Kilometer, die haben es halt komplett in sich. Da muss man richtig reindrücken.
Erik, ist das schon was für die Favoriten gleich dann bei der ersten Etappe dann, sich schon mal ein bisschen zu zeigen?
Ja, die müssen sich da zeigen, ja. Also auf diesen 2 Kilometern, da kann man schon richtig Zeit verlieren. Also normal, wenn es komplett flach wäre, diese 8,2 Kilometer, da würde der Sieger vielleicht 9 Minuten 15 brauchen. So denke ich aber schon, die Fahrzeit wird bei 12, 13 Minuten liegen. Und ja, das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie sagen kann, na gut, dann verliere ich halt 10, 15 Sekunden, sondern das kann dann auch schnell mal eine halbe Minute werden. Und das ist halt ein Rückstand, dem man dann erstmal hinterherfährt für den Rest des Giro.
Und das Wetter spielt ja dann auch am Samstag dann möglicherweise eine entscheidende Rolle. Marc, es sind Gewitter für den Nachmittag angesagt, also auch eine kleine Startnummernlotterie.
Ja, ich hoffe natürlich, dass es für alle gleich sein wird. Ich meine, was haben wir heute? Dienstag. Bis Samstag ist noch ein bisschen Zeit. Klar, wenn hinten raus ein Gewitter kommt, dann haben wir natürlich da ein Problem, wobei es bergan nicht ganz so schlimm ist, im Nassen zu fahren, wie wenn es jetzt irgendwie bergab gehen würde oder wir enge Kurven hätten. Aber ich hoffe einfach erstmal, dass es kein Gewitter gibt und keinen Regen und für alle die gleichen Bedingungen herrschen.
Das wäre wirklich zu wünschen, damit dann auch dieser Giro erstmal schön startet, die 102. Austragung dann auch, ja, auch was fürs Auge sein wird und vor allen Dingen dann am Ende auch der Beste gewinnt und nicht derjenige, der dann vielleicht mit dem Wetter das beste Glück hat oder das meiste Glück hat. Erik, wenn wir dann weiter gucken auf die erste Woche, insgesamt wirklich ein guter Mix, da ist für die Sprinter, da ist für die Pencheure was dabei. Wie würdest du die erste Woche dann von der Schwierigkeitsentwicklung her einschätzen?
Ja, ist sicherlich noch topografisch relativ einfach. Also du hast es gerade schon gesagt, die Sprinter kommen zum Zug. Es gibt auch so 2, 3 Etappen, wo das Finale mal so ein bisschen berghoch geht, wo es mal eine kurze Rampe gibt. Jetzt alles noch nichts, was man dann mit dem Hochgebirge, was später noch kommt, vergleichen könnte. Aber wir haben es auch letztes Jahr gesehen. Da gab es in der ersten Woche oder in den ersten 10 Tagen auch viele so eine kleinen Ankünfte. Das ist ja dann meistens in Italien in irgendeiner ganz kleinen Stadt geht es dann irgendwie noch die Fußgängerzone, die noch so ein bisschen gepflastert ist berghoch. Wenn man da jedes Mal 10 Sekunden verliert bei 3, 4 solchen Ankünften, dann hat man schon mal eine Dreiviertelminute Rückstand. Da wollen natürlich dann die Sprinter vorne dabei sein, die Pancheure wollen vorne dabei sein, die Klassementfahrer wollen vorne dabei sein. Und das ist Stress für die Fahrer, Stress für alle. Da sind auch gute Teamkollegen gefragt und ja, topografisch vielleicht noch relativ einfach, aber trotzdem nicht ganz ungefährlich.
Sprintetappen dann erstmal im Anschluss an dieses Zeitfahren dann zum Auftakt. Die 7. und 8. Etappe, Marc, das könnte dann so ein Tag für die Ausreißer jeweils werden. Über 180 Kilometer nach L'Aquila auf der 7. Etappe und über 235 Kilometer nach Pesaro hin. Also das sind dann sehr wellige Etappen.
Ja, definitiv. Die sind wellig, die sind im Finale kurvenreich. L'Aquila kennt man ja auch noch von vielen anderen Rennen. Das wird auf jeden Fall interessant und wie Erik schon sagte, da wollen halt auch alle irgendwie vorne sein, da wollen Pancheure gewinnen, da wollen eventuell auch Sprinter gewinnen, zumindest in L'Aquila hoch kann das passieren. Und die Favoriten wollen natürlich auch keine Zeit verlieren. Da könnte es auch mal krachen. Wollen wir nicht hoffen, dass da schon jemand richtig Zeit verliert oder sogar aussteigen muss. Mhm. Aber die beiden Etappen werden auf jeden Fall sehr interessant. Am Freitag der ersten Woche und am Samstag dann. Das sollte man sich ansehen, wenn man Radsportfan ist.
Und richtig spannend dann am Sonntag, am Ende der ersten Woche auf der 9. Etappe. Erik, natürlich dann das Zeitfahren von Riccione nach San Marino. 34,7 Kilometer lang und auch das hat es höhenmäßig wieder in sich.
Das hat es wirklich in sich. Ich weiß gar nicht, ob es so ein Zeitfahren in der jüngeren Vergangenheit mal gegeben hat. Die Distanz ist schon für ein modernes Zeitfahren relativ lang mit 34,7 Kilometern. Aber es sind doch insgesamt fast 600 Höhenmeter zu absolvieren. 500 davon kommen im letzten Renndrittel. Und das könnte es natürlich auch materialtechnisch ganz interessant machen. Nimmt man das klassische Zeitfahrrad, was ja auf Aerodynamik und Geschwindigkeit ausgelegt ist, nimmt man vielleicht dann irgendwann das normale Straßenrennrad, was ein bisschen leichter ist und berghoch Sekunden bringt. Wechselt man unterwegs oder sehen wir vielleicht auch Fahrer, die ein Zeitfahrrad ohne Scheibenhinterrad fahren oder ein Rennrad, wo vorne noch ein Aero-Lenker draufgeschraubt wird. Also das könnte gerade für die Materialfreunde sehr, sehr interessant werden. Und ja, 34,7 Kilometer, ähnlich wie am ersten Tag das Zeitfahren. Normal würde man da jetzt sagen, ja, 40 Minuten Fahrzeit, aber das kann dann durch die Höhenmeter doch schon an die Stunde rangehen, die Siegerzeit.
Marc, wie würdest du dich denn angesichts des Layouts in der Materialfrage positionieren?
Ja, ich denke, das ist schwer zu sagen. Ich vermute, dass es Sinn macht, das Rad zu wechseln, wenn es bergauf geht. Ich meine, die letzten, was sind das? Ich glaube, ungefähr letzten 10 Kilometer geht es, wie Erik schon sagte, 500 Höhenmeter berghoch. Und vorher ist es zwar ein bisschen wellig, aber jetzt nicht richtig. Da kann man eigentlich gut dahin rollen teilweise. Und ich vermute, dass ein Radwechsel vielleicht Sinn macht an dieser Stelle da.
Auf jeden Fall ist die neunte Etappe lang anspruchsvoll und da haben sich die Fahrer dann am Montag, am 20. Mai, den ersten Ruhetag dann auch redlich verdient. Die zweite Woche, die startet dann erstmal relativ leicht. Ein komplett flaches Fahren ist dann möglich auf der 10. Etappe, Ravenna nach Modena, da ist wirklich keine Erhebung, die irgendwie nennenswert da, über 147 Kilometer, auch die 11. Etappe von Carpi nach Novi Ligure, 206 Kilometer lang, aber auch komplett flach. Erik, da rollt man sich dann langsam ein, kann wieder ein paar Kräfte vielleicht sammeln, die Sprinter erstmal wieder vorschicken, aber im Laufe der zweiten Woche, da wird das dann sukzessive dann schwieriger, weil dann kommen auch schon die ersten Berge.
Genau, dann geht es so ein bisschen in den Großraum von Turin. Es geht dann auf der 12. Etappe los mit der Etappe von Cuneo nach Pinerolo. Relativ kurz, 146 Kilometer. Es gibt einen etwas größeren Berg, rund 30 Kilometer vor dem Ziel. Im Finale nochmal so eine ganz, ganz kleine Welle. Ich denke, das ist eher noch ein Tag für die Ausreißer, denn an den nächsten zwei Tagen, da wird es dann deutlich bergiger, wenn es dann zunächst zum Colle del Nivoli geht. Eine sehr schöne Ankunft an einem Stausee in über 2200 Metern Höhe. Und am Tag danach geht es dann durch das Aostatal, was eigentlich es könnte eine sehr einfache Etappe sein, weil das Tal ist so ganz leicht sanft ansteigend. Aber irgendwie werden auf diesen 131 Kilometern so links und rechts vom Tal jeder Berg einmal mitgenommen, der da irgendwie noch im Weg steht. Sodass das, glaube ich, so die erste richtig schwere Etappe ist und das so zum Ende der zweiten Woche, da sind die Kräfte auch nicht mehr ganz frisch. Da können wir dann doch schon, denke ich, so nach diesen zwei Etappen zum Colle del Nivoli und im Ostertal, denke ich, haben wir schon einen ganz guten Eindruck davon, wer für den Giro-Sieg in Frage kommt und wer nicht.
Und am 15. Tag, beziehungsweise bei der 15. Etappe, Marc, da geht es dann auch nochmal richtig zur Sache, 237 Kilometer quasi auf dem Terrain der Lombardei-Rundfahrt.
Ja, genau. Die ist, wie du schon sagst, sehr lang. 237 Kilometer ist bei einer dreiwöchigen Rundfahrt wahnsinnig lang. Und das nach zwei Bergetappen. Da müssen die Favoriten fürs Gesamtklassement auch extrem gut aufpassen, dass sie da keine Zeit verlieren oder das in Grenzen halten. Da können wir eine Überraschung erleben vielleicht an dem Tag. Da werden welche, die schon ein bisschen Zeit verloren haben, vielleicht ein Simon Yates oder so, schon wieder angreifen.
Zu den Favoriten kommen wir natürlich später auch noch in der Sendung. Da füllen wir das dann auch noch mit ein bisschen Inhalt. Nach dieser 15. Etappe steht dann erstmal der zweite Ruhetag auf dem Programm, aber der wird auch bitter nötig sein. Marc, denn die 16. Etappe, das ist dann die Königsetappe. Also nach dem Ruhetag geht es gleich wieder richtig aufs Dach der Tour.
Genau, die Etappe ist die Königsetappe, ganz klar. Und da wird es richtig Abstände geben. Da geht es über den Gavia und den Mortirolo, Giro-Klassiker. Den Mortirolo kennt, glaube ich, jeder, der was mit Radsport zu tun hat. Viele sind ihn auch schon mal hochgefahren oder haben es versucht. Der ist wahnsinnig steil. Da wird es Abstände geben und da wird es richtig krachen, glaube ich. Gerade auch nach dem Ruhetag. Und das ist ja auch so eine Sache, nach dem Ruhetag sind nicht immer alle direkt wieder in Topform. Manche kommen da besser raus, manche weniger gut. Also da muss man ein dickes Kreuz setzen an die Etappe. Da wird was passieren.
Aber dieses Kreuz, Erik, muss man eigentlich generell in der dritten Woche setzen, weil es wird ja nicht unbedingt leichter. Es wird mit zunehmender Dauer bis hin zum Finale dann ja fast immer noch schwierig sein und es wird die Vorentscheidung sicherlich nicht zu früh fallen.
Nein, das glaube ich auch nicht. Wie Marc es gerade schon gesagt hat, die Etappe ist wirklich sehr, sehr schwer und ich denke auch, dass dort was passieren wird in Sachen Gesamtklassement, dass dort wirklich größere Abstände entstehen. Und dass diese Abstände, die dort entstehen, sind aber trotzdem nicht sicher, denn am nächsten Tag geht es dann so schön nach Antholz. Ist auch wieder eine Bergankunft. Kennt man vom Biathlon vielleicht Antholz, also den Wintersportfans bekannt. Ja, und selbst wenn dann so eine superschwere Bergetappe wie die 16. doch gar nicht den großen Unterschied bringen sollte, wie man vielleicht gedacht hätte, das zehrt natürlich trotzdem an den Kräften und kann am nächsten Tag dann wieder Auswirkungen haben. Also da muss man wirklich, ja, sich überlegen, wo man seine Kräfte einsetzt. Und da ist Konstanz manchmal besser, als jetzt an einem Tag total auf Krawall zu fahren.
Mhm. Krawall, vielleicht auf der 20. Etappe dann nochmal, die vorletzte Etappe, da geht's dann auch nochmal richtig zur Sache. Das ist eigentlich dramaturgisch richtig geschickt gemacht von den Organisatoren, Marc, dass man da am 20. dann noch eine schwere Bergetappe reinpackt und am 21. dann das Ganze mit dem Einzelzeitfahren zu Ende bringt.
Ja, absolut. Die 20. Etappe ist für mich neben der 16. Die schwerste. Da gibt es 4 richtig steile Anstiege hinten raus, auch nochmal 15 Kilometer bergauf. Und ja, vorletzter Tag, alle, die noch irgendwie Kraft im Tank haben, werden da alles raushauen, was sie noch haben, um vielleicht Zeit gut zu machen. Wer vorne ist, wird sich verteidigen. Ja, und dann haben wir hinten raus ja noch auf der letzten Etappe das Zeitfahren. Ne? Und da wird sich dann auch sehr wahrscheinlich erst wieder, wie so oft in den letzten Jahren, ganz am Ende entscheiden, wer den Giro dieses Jahr gewinnen wird.
Erik, und auch das 15,6 Kilometer lang, aber die Hügel.
Ja, da ist ein Hügel drin rund um Verona. Die etwas, ich will nicht sagen älteren Radsportfans, aber wer schon seit ein paar Jahren Radsport guckt, der kennt das Zeitfahren aus dem Jahr 2010, als Ivan Basso den Giro gewonnen hat. Ist jetzt nicht sehr lang, 15,6 Kilometer. Aber ist natürlich, wenn es noch eng sein sollte im Gesamtklassement oder wenn ein Simon Yates 30 Sekunden vor einem Tom Dumoulin liegen sollte, dann würde ich sagen, ist da alles möglich in dem Zeitfahren. Also das hängt natürlich auch davon ab, wer das rosa Trikot hat und wie die Zeitfahrqualitäten zwischen den Favoriten dann noch bestellt sind. Ziel ist ganz interessant, genau in der Arena von Verona, also fast wie im Kolosseum von Rom, nur halt in Verona. Und ist, denke ich, ein sehr würdiger Abschluss für die Fahrer, die den Giro dann überstanden haben, da in diese Arena einzufahren. Und da wird auf jeden Fall auch das Publikum jeden einzelnen Fahrer feiern, ob er nun 180. in der Gesamtwertung, nee, so viele Fahrer gibt es ja gar nicht mehr, also sagen wir mal 140. wird oder Erster.
Aber wer Erster werden könnte, welche Namen da gehandelt werden, das werden wir gleich hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de besprechen. Nach einer ganz kurzen Pause melden sich Marc, Erik und Malte zurück, dann mit dem Favoritencheck. Wer könnte denn im Gesamtklassement ganz vorne sein und wer ist bei den Wertungstrikots ganz vorne? Das gleich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Radio Tour, der Radsport Talk auf meinsportpodcast.de. Wir wenden uns jetzt dem Favoritencheck zu. Wir haben gerade eben ja die Etappen und das Profil der Strecke charakterisiert, festgestellt. Das ist schon eine ziemlich brutale Nummer, was den Fahrern da in diesem Jahr auferlegt wird. Und welche Fahrer könnten da am besten durchkommen? Wer hat die größten Chancen auf das rosa Trikot am Ende? Wer wird denn Sieger 2019? Da werden wir jetzt mal ein paar Namen diskutieren. Erik, fangen wir mal mit dir an und werfen wir einfach mal den Namen Primož Roglič in den Raum. Der Mann, der ja bisher bei Etappenrennen in diesem Jahr 2019 bisher eine weiße Weste hat. Immer wenn er angetreten war, hat er auch gewonnen. Zuletzt bei der Tour de Romandie. Und das ist ja erst drei Tage her.
Ja, zunächst erstmal finde ich es schön, dass du sagst, lass uns von den Favoriten sprechen und wir fangen mit mir an. Also kleine Entwarnung, ich gehe beim Giro nicht an den Start, das tue ich mir nicht an. Nein, aber Primož Roglič, ganz klar auf dem Papier der Top-Favorit, du hast es gerade gesagt, der hat in diesem Jahr alles gewonnen, wo er gestartet ist, hat die UAE-Tour gewonnen, Tirreno Adriatico gewonnen, die Tour de Romandie jetzt gewonnen. War letztes Jahr auch bei der Tour Vierter, hat also schon gezeigt, dass er auch 3 Wochen kann. Und ja, es ist überall stark. Ne? Der kann so diese kurzen, knackigen Rampen hochsprinten, der kann die langen Anstiege, ist technisch gut in der Abfahrt, Zeitfahren kann er, hat eine gute Mannschaft. Also auf dem Papier gibt es jetzt, finde ich, kein Argument, was gegen ihn sprechen könnte. Mhm.
2017 und 18 ja auch bei der Tour schon Siege eingefahren. Marc, wenn man jetzt guckt, der hat jetzt erst letzte Woche die Tour de Romandie gefahren und die gewonnen. Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen sehr viel, was er sich da jetzt gerade zumutet? Die Tour de Romandie kurz vor so einer 3 Wochen Rundfahrt dann noch zu fahren und auch zu gewinnen? Oder ist er nicht an die Grenze gegangen?
Also ich glaube schon, dass er an ein, zwei Stellen an die Grenze gehen musste, um die Tour de Romandie zu gewinnen. Das kommt auch immer so ein bisschen auf den Fahrertyp an. Es gibt Fahrer, die fahren ganz wenige Rennen vor einer großen Rundfahrt. Es gibt Fahrer, die brauchen viel Rennpraxis. Die holen sich darüber auch das Selbstvertrauen. Also ich glaube, dass Primož Roglič sehr gut weiß, was er da tut. Der ist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, auch wenn er mal lange Skispringer war. Ich glaube nicht, dass er sich da übernommen hat und jetzt beim Giro Schwierigkeiten kriegt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Hat natürlich auch eine eingespielte Mannschaft, die ihm dann zur Seite springt und Erik, die auch letztlich als einziges Ziel ausgegeben hat, wir wollen für Roglič fahren.
Genau, und das sieht man auch an ihrer Mannschaftsaufstellung. Da gibt es jetzt keinen Co-Kapitän oder keinen Sprinter, der versucht, in den Massensprints dann mit reinzuhalten und da irgendwie noch ein, zwei Mann für den Lead-Ausbau, sondern da ist wirklich die Mission 7 Helfer und alle für Primož Roglič.
Die sind stark aufgestellt, aber die haben auch sehr viele junge Fahrer dabei. Bowman, De Plus, Sepp Kuss, Tolhock sind alle sehr jung und ich bin gespannt, ob die Erfahrung haben, in einer brenzligen Situation cool zu reagieren und auch schon zu wissen, was sie zu tun haben und da die Nerven zu bewahren. Bin ich gespannt. Also ist sicher eine starke Mannschaft, aber auch mit unerfahrenen Fahrern dabei für so eine lange Rundfahrt. Da bin ich gespannt.
Dann gucken wir mal auf den zweiten Namen, Marc. Tom Dumoulin, das ist ja einer, der hat eine Giro-Geschichte. 2017 gewonnen, 2018 wurde er Zweiter. Aber dieses Jahr, was macht das mit seinen Chancen? Er selber sagt, so schlecht war ich lange nicht.
Ja, das stimmt. War bislang noch kein besonders gutes Jahr, aber 2018 war auch nicht so prickelnd, bevor er zum Giro gekommen ist. Und da den hätte er fast gewonnen. Er sagt zwar selber, er wäre nicht in der Topform wie letztes Jahr oder in der guten Form wie letztes Jahr, aber er hat auch fast 2 Wochen Zeit, sich noch weiter zu steigern und einzurollen. Und Dumoulin hat sehr, sehr viel Erfahrung und weiß auch, glaube ich, genau, was er tut. Und für mich wird er aufs Podium fahren.
Weil ihm, Erik, auch die Streckenkomposition entgegenkommt?
Ja, also als Zeitfahrweltmeister, als ehemaliger Zeitfahrweltmeister liebt er natürlich den Kampf gegen die Uhr. Ich glaube, wenn es nach ihm gegangen wäre, wären die Zeitfahren, die drei, die es gibt, flacher. Die sind ja alle irgendwie mit irgendeinem Berg versehen. Aber ja, ich stimme Marc da voll und ganz zu. Er hat die Erfahrung, er muss nicht jetzt in der ersten Woche schon der Überflieger sein, sondern die dritte Woche zählt. Und ich glaube, dass Tom Dumoulin auch, das hat er ja letztes Jahr auch schon gemacht, so dieses Ziel hat, den Giro zu fahren und dann die Tour. Und dann muss man einfach im Frühjahr ja so ein bisschen unter dem Radar fahren und darf sich noch nicht so weit hinauslehnen mit Ergebnissen. Und deswegen glaube ich, dass der in der dritten Woche dann immer stärker wird und dann auch, wie Marc schon gesagt hat, auf jeden Fall ein Kandidat fürs Podium ist.
Der Giro kitzelt aus ihm vielleicht dann wieder Bestleistung raus. Passt eigentlich Marc dann auch zu Vincenzo Nibali? Das ist ja auch einer, dem der Giro irgendwo im Blut liegt. Als Italiener ist das für ihn natürlich auch eine ganz besondere Geschichte. 2013 und 2016 hat er gewonnen.
Ja, also auf Nibali bin ich gespannt. Ist jetzt 34, wenn er den Giro dieses Jahr nochmal gewinnt, wäre er der älteste Giro-Sieger aller Zeiten. Der letzte, der aktuell älteste, stammt aus dem Jahr 1955, heißt Fiorenzo Magni. War mir nicht so bekannt, ich habe es mal nachgeschaut. ja, klar, Nibali hat eine Wahnsinnserfahrung. Die Vorbereitung war nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Bei der Tour of the Alps war jetzt zuletzt Ende April im Kommen. Und ein Riesenvorteil Nibali ist, dass er eigentlich bei allen Rundfahrten hinten raus immer schneller und immer stärker wird. Und wir haben ja gerade über das Profil gesprochen. Das passt eigentlich perfekt für Nibali. Ja, mal abwarten. Ich habe ihn nicht so hundertprozentig auf dem Zettel, aber man muss ihm was zutrauen.
Was spricht aus deiner Sicht für Nibali, Erik?
Ja, genau die Punkte, die Marc gerade angesprochen hat. Und er ist halt auch extrem erfahren. Was ihm auch entgegenkommt, ist, dass er ein sehr, sehr guter Abfahrer ist. Und gerade dann auf diesen schweren Bergetappen, wo viel geklettert wird, da muss natürlich auch viel bergunter gefahren werden. Und die Abfahrten sind nicht immer ganz, ganz ungefährlich und ganz einfach zu fahren. Und da hat er natürlich seine Stärken, die er dann versuchen wird auszuspielen. Mhm. Ja, ist irgendwie in den letzten Jahren bei den großen Rundfahrten lief es jetzt nicht mehr so überragend, wie es schon früher gelaufen ist. Aber irgendwie ist er am Ende immer, schafft er es immer irgendwie zumindest aufs Podium, weil er auch einfach diese Konstanz hat über die drei Wochen. Und manchmal so in den ersten 10 Tagen noch so ein bisschen als einer der Schwächeren der Favoriten wirkt, aber dann sich hinten raus immer weiter steigern kann. Und das ist bei diesem Giro, der den Fokus so extrem auf die dritte Woche legt, kann das Gold wert sein.
Sich steigern und vor allem Konstanz an den Tag legen, aber selbst in dieser Konstanz dann noch eine Entwicklung nach oben zeigen. Das ist ja was, Marc, was Simon Yates letztes Jahr zum Verhängnis geworden ist. Der hat ewig im rosa Trikot gefahren, so kam es einem jedenfalls vor. Und dann, als es entscheidend wurde, da brach er ein. Hat er daraus gelernt in diesem Jahr?
Ja, also ich glaube, die Frage, ob er daraus gelernt hat, kann man ganz klar mit ja beantworten. Er hat ja letztes Jahr den Vuelta gewonnen und und hat sich da deutlich zurückgehalten. Ich fand ihn letztes Jahr beim Giro unglaublich stark. Ich dachte, der gewinnt das Ding mit 5 Minuten Vorsprung. Der hat auf jeder Etappe, wo es ein bisschen bergauf ging, attackiert. Im Zweifel hat er sie auch gewonnen. Da hat er hinten raus sehr teuer bezahlen müssen, was da passiert ist. Aber er hat daraus ganz, ganz sicher gelernt. Und seine Form ist auch schon ganz ordentlich. Ich sehe ihn da auf jeden Fall vorne mit dabei und er hat ein sehr starkes Team an seiner Seite.
Und hat ja auch eine Kampfansage gebracht, Erik. Ich habe noch eine Rechnung offen mit dem Giro.
Ja, das haben wir letztes Jahr gesehen, was er da für eine Rechnung noch offen hat. Also der war ja wirklich, so wie Marc es auch gerade schon gesagt hat, ich habe auch gedacht, gut, als es dann in die letzte Woche ging, nur noch Bergetappen kamen und er nach dem letzten Zeitfahren immer noch das rosa Trikot hatte, da dachte ich auch, gut, der Giro-Sieg ist weg, den holt sich Yates, weil so überlegen, wie er vorher aufgetreten ist. Aber der Giro ist halt bestraft Fahrer, die über 3 Wochen nicht besonders gut haushalten können, weil es halt meistens die letzten 2-3 Etappen nochmal sehr, sehr schwer sind. Und es ist ja nicht nur so, dass er das rosa Trikot verloren hat, er ist ja da richtig eingebrochen. Also er hat, glaube ich, auf der 19. Etappe hat er, glaube ich, 38 Minuten verloren und am nächsten Tag nochmal 45 oder so. Also wenn man hinterher nur das Gesamtklassement gesehen hat, hat man gedacht, ja gut, Simon Yates war den ganzen Giro, ist der irgendwo im Gruppetto fast mitgefahren. War halt aber nicht der Fall. Er hat einfach dafür bezahlt, dass er in den ersten Tagen ja viel zu offensiv gefahren ist. Mhm. Aber ich glaube auch, dass er daraus gelernt hat. Und das hat er bei der Vuelta auch schon gezeigt letztes Jahr. Und das wird ihm dieses Jahr beim Giro nicht nochmal passieren. Ob er natürlich in den ersten zweieinhalb Wochen wieder die Form hat wie letztes Jahr, das wird sich erst noch zeigen.
Was machen wir mit Miguel Angel Lopez von Astana, Marc? Letztes Jahr ja auch schon mal seine Visitenkarte beim Giro, aber auch bei der Vuelta abgegeben. Einer, der auch in diesem Jahr durchaus mit zu den Vorderplatzierten gehört?
Ja, definitiv. Also er ist letztes Jahr Dritter geworden beim Giro, Dritter geworden bei der Vuelta. Ist meines Erachtens letztes Jahr gerade im Giro nicht taktisch nicht besonders clever gefahren. Hat sich da viele Scharmützel geliefert ums weiße Trikot. War nicht so klug. Wenn er daraus gelernt hat, ich meine, die Form stimmt. Er hat dieses Jahr schon die Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Paris-Nizza hat er auch zwei, dreimal gezeigt, dass er da ist. Im Februar hat er die Kolumbien eine Rundfahrt gewonnen, wo viele starke Fahrer am Start waren. Ich weiß nicht, ob man ihn überhaupt als Geheimtipp bezeichnen kann oder ob man ihn als Mitfavoriten bezeichnen muss. Ich sehe ihn auf jeden Fall auch ganz vorne dabei. Dazu noch mit Astana ein brutal starkes Team, auch mit viel Erfahrung. Also den habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel.
Geheimtipp oder Mitfavorit, Erik? Wie würdest du diese Definition geben?
Mitfavorit für mich. Ich glaube, der ist mehr als nur ein Außenseiter. Der fährt, glaube ich, tatsächlich wirklich Stand heute von der Papierform her, fährt er um den Sieg mit.
Und was würdest du, Erik, sagen? Raphael Maika und Davide Formolo, die beiden Bora Hansgrohe-Männer, kompakt im Team?
Kompakt im Team. Doppelspitzen sind ja im Radsport immer so ein bisschen heiß diskutiert, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja, Raphael Maika ist ja mal zu Bora gekommen mit dem Ziel, bei der Tour ganz vorne anzugreifen. Das ist er noch so ein bisschen schuldig geblieben. Dieses Jahr soll er es beim Giro zeigen. Ja, es war jetzt auch stark bei der Tour of the Alps, aber für mich ist Raphael Maika mittlerweile eher so ein Etappenjäger oder Mann für die Ausreißergruppen. Und dann, was Gesamtklassement angeht, eher für die einwöchigen Rundfahrten. Also ich habe da tatsächlich eher Davide Formolo auf dem Zettel. Der war bei Lüttich-Bastogne-Lüttich Zweiter und ja, war letztes Jahr auch schon Top Ten beim Giro. Ich traue ihm zu, dass es weiter nach vorne geht und dass er dann so Richtung Top 5, Top 6 durchaus kommen kann.
Ich sehe den auch überhaupt nicht mehr als Mann, der eine dreifache Rundfahrt auf dem Podium beenden kann. Ich würde mich für Bora freuen, aber ich sehe das überhaupt nicht so. Formolo ist zweimal hintereinander Zehnter geworden beim Giro. Wenn wir davor über Lopez gesprochen haben, Yates, Nibali, Dumoulin und natürlich Roglic, dann fallen die für mich da deutlich ab.
Marc, Doppelspitze gibt es auch beim Team Movistar. Mikel Landa, Ricard Carapaz.
Landa, Carapaz sehe ich da schon deutlich eher im Klassement vorne. Carapaz ist für mich ein super interessanter Fahrer, der auch schon wieder eine gute Form hat. Gerade in Asturien noch eine kleine 3-Etappen-Rundfahrt gewonnen. Dem traue ich was zu. Den haben, glaube ich, auch nicht alle auf dem Schirm. Das heißt, vielleicht darf er mal fahren, wenn sich die Favoriten belauern in den Bergen. Gut, Landa hat eigentlich jeder auf dem Zettel. Der ist seit Jahren brutal stark, aber hat auch häufig Pech mit Stürzen gehabt. Ja, ist natürlich, die beiden zusammen sind eine gefährliche Doppelspitze. Aus taktischen Gründen sicher auch ein Vorteil. Ich sehe das nicht als Schwäche oder als Problem an, wenn man da mit zwei Kapitänen oder Co-Kapitänen in so eine große Rundfahrt reingeht. Da kann so viel passieren. Muss man schauen. Landa ist noch so ein kleines Fragezeichen. Der ist in Asturien vom Rad gestiegen nach der zweiten Etappe. Ich glaube, mit einem entzündeten Fußnagel oder sowas. Das hörte sich jetzt nicht so schlimm an, aber muss man mal abwarten.
Man kann aber schon ganz schön einschränkend sein beim Treten.
Das stimmt.
Ja. Was machen wir mit Ilnur Sakarin von Katjuscha Alpecin? Das Team, Erik, die sind mit einer Spitze vertreten, aber einem, der auch durchaus 2017 schon gezeigt hat, was er bei Rundfahrten leisten kann.
Ja, aber seitdem ging es bei ihm auch nicht mehr viel weiter nach vorne. Also er hat da so ein bisschen stagniert. War Dritter bei der Vuelta 2017 und im selben Jahr auch Fünfter beim Giro. Also der kann das eigentlich oder hat schon gezeigt, dass er das kann. Ist ein guter Kletterer, kann auch einigermaßen Zeit fahren, hat so seine Schwächen in den Abfahrten. Ich glaube aber tatsächlich, dass ja, gerade bei diesem starken Feld an Favoriten und an Klassementfahrern, dass Ilnur Sakarin, ja, wenn es gut läuft, fährt er in die Top 10 und wenn es richtig gut läuft, holt er vielleicht noch einen Etappensieg. Aber ja, da muss schon einiges an Wunder passieren, dass es für ihn weiter nach vorne geht.
Wunder gibt es immer wieder, heißt es doch, Marc. Glaubst du an ein Wunder bei Ilnur Sakarin?
Kurz und knapp, nein.
Dann können wir da ganz schnell weiter drüber gehen. Da darfst du was zu Bob Jungels sagen, denn irgendwie darf ja eine Favoritenvorschau nicht ohne Quickstep abgehen.
Ja, Bob Jungels.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, das Thema hatte ich mit Erik vor der Sendung schon mal.
Da haben die beiden schon über WhatsApp sich ausgetauscht. Also jetzt bin ich mich auch gespannt, was da jetzt kommt.
Ja, der Erik sieht ihn, glaube ich, irgendwo da vorne mit rumfahren. Ich sehe das nicht. Er ist im Frühjahr jetzt Klassiker gut gefahren. Er kann auch ein paar Etappen da überstehen, aber wenn es in der letzten Woche da richtig ins Hochgebirge geht, Tag für Tag, da ist er nicht unter den Top 10, nicht unter den Top 15, da fällt er irgendwann zurück und dann reicht es auch. Dann kann er vielleicht mal versuchen, eine Etappe zu gewinnen. Dschungels ist eher ein Puncher als ein Giro-Klassementfahrer, meiner Meinung nach.
Ja, für mich ist er auch so ein bisschen eine Wundertüte. Also von seiner Historie her sind ihm die Top Ten auf jeden Fall zuzutrauen, denn das hat er schon zweimal geschafft, 2016 und 2017. Aber du hast es ja auch gerade schon gesagt, er war bei den Klassikern dieses Jahr brutal stark. Und wenn man bei den Klassikern gut sein will, ist man nicht automatisch oder geht das vielleicht auch ein bisschen zu Lasten der Kletterqualitäten. Deswegen stelle ich mir auch die Frage, wie er jetzt da im Hochgebirge in Form ist. Etappensiege, denke ich, gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, kommt da auf jeden Fall für in Frage. Ja, ob er dann jetzt so richtig versucht, im Klassement vorne mitzufahren oder ob er dann eher versucht, für sein Team zu arbeiten, für Elia Viviani vielleicht den Sprint anzuziehen oder für einen anderen Teamkollegen irgendwie, der im Klassement vorne mitfahren kann. Ja, das wird sich zeigen.
Dann sind wir gespannt, wer von diesen Favoriten oder vielleicht wer sonst noch da vorprescht und vielleicht dann am Ende das rosa Trikot überziehen wird. Was auf jeden Fall ja klar ist, ein paar große Namen sind nicht mit dabei. Chris Froome, der lässt den Giro in diesem Jahr aus, wird sich auf die Tour konzentrieren. Egan Bernal, der hat sich verletzt, der kann nicht mitfahren. Auch Valverde ist nicht mit dabei. Marc, vermisst du einen von diesen Namen oder vermisst du sonst jemanden?
Ja, also dass Egan Bernal nicht dabei ist, finde ich persönlich sehr bitter und sehr schade. Ich habe mich sehr auf den Jungen gefreut. Für mich, wenn er seine Entwicklung ansatzweise so fortsetzt, der kommende Tour de France-Sieger, einfach, mehrfach, fünffach, zehnfach, whatever. Ist schade, so eine dreiwöchige Rundfahrt als Kapitän zum ersten Mal im Giro mit der Verantwortung wäre perfekt für ihn gewesen, um sich weiterzuentwickeln, hätte er, glaube ich, große Schritte gemacht und wäre für mich auch ein Podiumskandidat für den Giro gewesen. So ist Sky jetzt mit einer verrückten Mannschaft da am Start. Ineos, nicht mehr Sky.
Genau.
Verrückte Mannschaft mit vielen jungen Talenten, auf die ich gespannt bin. Sivakov, Ivan Ramiro Sosa ist ein Riesentalent. Gogan Hart, die werden, glaube ich, mal schön Krawall machen da vorne. Ansonsten, ja, mir fehlt da sonst nicht unbedingt noch einer. Thomas und Froome, die sollen sich mal schön bei der Tour bekriegen. Und dann schauen wir uns erstmal den Giro an.
Erik, vermisst du jemanden von denen?
Nö, eigentlich nicht. Klar hätte man jetzt noch sagen können, Chris Froome hätte natürlich da auch nochmal Spannung reingebracht oder ein Geraint Thomas oder vielleicht auch ein Steven Kreuzweig von Jumbo-Visma. Aber ich glaube, was das Feld der Klassementfahrer betrifft, da dürfen wir uns echt nicht beschweren. Also ich sehe die alle oder viele von ihnen so auf einem Level. Hab da so 4, 5 Fahrer, wo ich sagen würde, die können alle den Giro gewinnen. Ohne dass da jetzt einer irgendwie ganz besonders heraussticht. Vielleicht ein bisschen der Primoz Roglic. Und ich glaube, gerade das gepaart mit diesem schweren Parcours, das macht es echt interessant. Und ja, schade, dass Bernal nicht dabei ist. Der hätte da auch noch gut mit reingepasst, um das Rennen zu beleben. Aber ich glaube, die 3 Wochen werden sehr unterhaltsam.
Das glaube ich auch. Und deshalb machen wir jetzt nochmal eine kurze Pause, schnaufen nochmal durch und dann kümmern wir uns um die Sprinter im Feld und auf die deutschen Starter gucken wir natürlich auch noch hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de mit Marc Winninghoff, Erik Gutglück und mit mir, mit Malte Asmus. Und wir gucken jetzt auf die möglichen Sieger des Sprinttrikots beim Giro 2019. Erik, schmeiß doch mal ein paar Namen in den Raum.
Ich fange mal mit Ilia Viviani. Die Königin Quickstep. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, keine Favoritenvorschau ohne Quickstep. Die schicken natürlich auch zum Giro einen Kader, mit dem sie zumindest auf Etappensiege hoffen. Und Ilia Viviani ist da, denke ich, eine ganz gute Karte, die sie spielen können. Hat letztes Jahr 4 Etappen gewonnen, hat dieses Jahr bereits 4 Saisonsiege geholt, fährt im italienischen Meistertrikot, ist sicherlich auch nicht tut sicherlich der Motivation auch nichts Schlechtes, da sich nochmal besonders reinzuknien. Frage steht so ein bisschen, oder Fragezeichen steht hinter seiner Form. Er war jetzt bei der Tour de Romandie ein bisschen erkältet, ist da ausgestiegen, musste wohl auch Antibiotika nehmen. Deswegen muss man mal gucken, wie es jetzt gerade so zum Auftakt läuft in den Sprints, aber vielleicht kommt dann eher in der zweiten Rennwoche. Der hat noch ein paar Chancen hinter.
Da sind wir natürlich gespannt. Fernando Gaviria ist auch ein Name, den man durchaus nennen kann. Der Mann vom United Emirates Team 2017, da hat er beim Giro schon 4-mal eine Etappe siegen oder gewinnen können. 2019 auch schon 3 Saisonsiege auf dem Zettel gehabt und mit Juan Sebastian Molano auch einen starken Anfahrer dabei. Also das wäre für mich dann so einer, den man auf jeden Fall für das Sprinttrikot auf dem Zettel haben sollte. Marc, bei dir vielleicht Pascal Ackermann einer der Favoriten?
Aufs Sprinttrikot?
Ja.
Nee, eher nicht. Da würde ich auch Gaviria und Viviani vorne sehen. Für Pascal Ackermann ist es die erste Grand Tour über 3 Wochen. Etappensieg. Wir haben genug Chancen, haben wir vorhin drüber gesprochen. Es gibt eine Reihe Sprintetappen. 5, 6 Mal wird es bestimmt einen Massensprint geben und da traue ich ihm auf jeden Fall einen Etappensieg zu. Ich glaube, dass es zäh wird für ihn, wenn er in die dritte Woche überhaupt reingeht. Er musste die Tour auf See Alps, die, glaube ich, wichtig für ihn gewesen wäre, abbrechen, weil nach einem schweren Sturz sehe ich ihn nicht als Kandidaten fürs Sprinter-Trikot am Ende.
Erik, siehst du das auch so pessimistisch oder traust du ihm dann doch noch mehr zu, dem Mann, der 2018 ja so richtig seinen Durchbruch gefeiert hat und jetzt tatsächlich sein Debüt auf der großen Tour gibt?
Ja, ich glaube auch nicht, dass er jetzt Seriensieger beim Giro sein wird. Also er sagt ja auch selber, Ziel ist ein Etappensieg und der liegt allemal in Reichweite. Hat dieses Jahr schon 3-mal als erster den Zielstrich überquert, zuletzt jetzt am 1. Mai in Frankfurt. Da ist ja das Terrain auch nicht ganz ohne mit 3200 Höhenmetern. Also der kann auch mal eine Etappe, wo es ein bisschen welliger ist, aber im Finale wieder flach, kann er auch mal diese Wellen mit überstehen und dann in den Sprint kommen. Ja, bei der Tour of the Alps, dieser Sturz, den Marc gerade angesprochen hat, ja, man dachte ja erst irgendwie, es wäre ein Bruch des Arms, hat sich dann aber wohl doch nur als eine geplatzte Vene herausgestellt und dadurch gab es so eine fiese Beule am Arm mit Bluterguss. Das hat ihn aber ja, jetzt in Frankfurt nicht davon abgehalten, das Rennen zu gewinnen. Und ich glaube, der geht mit einer ganz, ganz breiten Brust in seine erste Grand Tour. Und ja, Etappensieg ist auf jeden Fall drin.
Das kann natürlich dann schon mal sehr wichtig sein, Selbstvertrauen auf jeden Fall zu haben, um sich dann auch in die Sprints zu werfen. Caleb Ewan, Marc, das ist auch einer, der sich gerne in Sprint wirft und das ja in dieser Saison auch schon ein paar Mal unter Beweis gestellt hat.
Absolut. Caleb Ewan ist ein für mich auch sehr interessanter Fahrer, auch super jung, 24, erst 3 Etappensiege dieses Jahr. Gut, 2 bei der Türkei-Rundfahrt, da ist jetzt nicht unbedingt das größte Sprinterfeld am Start gewesen, aber
immerhin Sam Bennett.
Das stimmt. Wenn der dabei wäre beim Giro, würde ich den sogar als Kandidat sehen aufs Sprinter-Trikot. Aber gut, ja, Caleb Ewan ist auf jeden Fall ein Kandidat für mich fürs Sprinter-Trikot, wobei ich da Gaviria und Viviani im Zweikampf sehe eigentlich, die auch mehr Erfahrung haben, noch ein bisschen als Caleb Ewan. Aber Ewan wird auf jeden Fall eine Etappe gewinnen, da würde ich mich fast drauf festlegen, wenn er nicht stürzt. Hat mit Roger Kluge noch einen sehr, sehr erfahrenen, sehr, sehr guten Anfahrer an seiner Seite. Also beide Daumen hoch für Caleb Ewan.
Erik, was sind deine weiteren Favoriten für Sprintsiege?
Ja, so richtig Favoriten kommen dann eigentlich schon gar nicht mehr. Es gibt dann auch ein paar Namen, die ja durch ihre Erfolge in der Vergangenheit, die ich da noch so ein bisschen mit zum erweiterten Kreis hinzuzählen würde. Das zum einen zum Beispiel Arnaud Demar, der jetzt dieses Jahr noch gar nichts gewonnen hat, war 3-mal Zweiter, ist auch schon 2-mal den Giro gefahren, dort aber auch noch ohne Etappensieg, hat aber auch schon ja, Etappen bei der Tour gewonnen und Mailand-San Remo gewonnen. Kann man ihm durchaus zutrauen, dass er in so einem Sprint dann auch mal das Vorderrad am Ende ganz vorne hat. Und Sascha Modolo ist auch noch so einer, hat 2015 2 Giro-Etappen gewonnen, jetzt aber dieses Jahr auch noch ohne Sieg. Ja, jetzt nicht der, gerade wenn jetzt so Namen wie Gaviria, Ackermann und Viviani, das sind für mich so die 3 Top-Sprinter, wenn die mitfahren, da wird es ein Modolo schon sehr, sehr schwer haben, da zu einem Sieg zu kommen. Also vielleicht mal Top 3, wenn er sich ein gutes Hinterrad greifen kann, aber Siege halte ich dann doch eher für unwahrscheinlich.
Marc, hast du noch Namen, die vielleicht zumindest im vorderen Feld dann mitfahren können und vielleicht auch dann im Zielsprint dann, vielleicht nicht den ersten, aber vielleicht den zweiten oder dann mal einen Überraschungssieg schaffen?
Ja, also erstmal, ich bin da ganz klar bei Erik. Hinter Viviani, Gaviria, Ackermann, Ewan flacht das doch ein bisschen ab. Klar, Demar muss man auf dem Zettel haben, auch wenn der eine schwache Saison hatte bisher. Ja, da gibt es noch ein paar so Lokalmatadoren, ne? Giacomo Lizzolo, vielleicht Davide Cimolai, vielleicht Top 3, wie Erik so schön sagte, wenn sie mal ein gutes Hinterrad haben. Ja, Nizzolo, vielleicht auch mal ein Etappensieg. Er hat 2016 die Schlussetappe beim Giro gewonnen, wurde aber dann zurückversetzt. Da erinnere ich mich noch ganz gut dran, da hat er bittere Tränen vergossen. Damals hat Nikias Arndt dann übrigens die Etappe gewonnen. Da erinnern sich wahrscheinlich einige dran auch. Ja, dem würde ich einen Etappensieg mal gönnen. Hat auch dieses Jahr schon bei der Tour of Oman mal eine Etappe gewonnen. Ansonsten, das Sprinterfeld ist nicht so stark besetzt wie das Feld der Klassementfahrer. Gut für Pascal Ackermann. Und vielleicht auch gut für einige Ausreißer, die vielleicht mal durchkommen, was wir beim Giro auch deutlich häufiger haben als bei der Tour de France. Ja, schauen wir mal.
Dann gucken wir mal auf die aus deutscher Sicht dabei sind. Pascal Ackermann, über den haben wir natürlich schon gesprochen. Aber wenn wir gerade bei seinem Team, bei Bora Hansgrohe bleiben, Erik, dann gibt es da ja auch noch Rüdiger Selig, Michael Schwarzmann. Was traust du den beiden zu?
Ja, das sind die bewährten Kräfte, die Pascal Ackermann zum Sieg lotsen. Also das ist ja so eine eingespielte Truppe. Rüdiger Selig so nominell als der letzte Anfahrer von Pascal Ackermann. Aber Michael Schwarzmann hat jetzt auch kürzlich im Interview gesagt, dass er ja, beim Giro jetzt nicht nur Jagd auf die Ausreißer machen soll, sondern dass er da im Finale auch in den Sprintzug bei Bora mit eingebunden wird. Und Rüdiger Selig ist auch einer, der sollte Pascal Ackermann vielleicht mal einen Defekt haben oder, keine Ahnung, einen Sturz haben oder aus irgendwelchen Gründen den Giro verlassen müssen, der dann auch mal für das Team zumindest in so einem Sprint ein sehr gutes Resultat einfahren kann.
Aber eigentlich natürlich Helfer für Pascal Ackermann. Marc, wenn wir auf Nico Denz gucken von Agir d'Uzère La Mondiale, das ist ja jemand, der hat in seinem Team keinen klaren Kapitän. Ist das was, was ihm entgegenkommt, weil er dadurch vielleicht die ein oder andere Freiheit mal bekommt?
Ja, also wenn es um Etappensieg geht, ja klar. Das ist ein ziemlich wild zusammengewürfelter Haufen bei Agir d'Uzère, der da startet. Nico hat schon gesagt, dass er die Zusage für Freiheiten hat im Team. Ich sehe auch ehrlich gesagt keinen. Klar, Tony Galopin ist dabei und Alexis Villamot, der gerade erst sein Comeback gegeben hat nach langer Verletzung. Aber ob er so viel für die fahren muss, wird man sehen. Ich glaube, er hat sich schon noch 2-3 Etappen rausgesucht, in denen er auf jeden Fall in die Fluchtgruppe will. Und letztes Jahr hat er mich sehr überrascht, muss ich zugeben, als er fast die 10. Etappe gewonnen hatte beim Giro. Da ist er knapp Zweiter geworden, wo er unglaublich stark gefahren ist. Also so stark, wie ich ihn vorher noch nie gesehen habe und eigentlich auch danach nicht nochmal. Muss man mal schauen. Mich würde es überraschen, aber auch sehr freuen, wenn er eine Etappe gewinnt.
Erik, darf Jascha Süterlin von Movistar auch mal ausreisen?
Ja, möglicherweise, das ist eine gute Frage. Eigentlich ist er vom Fahrertyp her ist er so ein Typ Ausreißer. Also er kann ja ganz gut Zeit fahren und kann auch so eine kleinen Wellen übersteht da auch ganz gut. Das ist halt die Frage, wie bei Movistar die Taktik aussieht. Also ich denke mal, nominell geht er jetzt erstmal als Helfer für Mikel Landa und Richard Carapaz ins Rennen. Wenn es aber in der dritten Woche oder zweiten Woche mal eine Situation gibt, wo Movistar vielleicht mal ein, zwei Fahrer in der Ausreißergruppe platzieren möchte, und das ist ja eine Taktik, die diese Mannschaft doch sehr gerne anwendet, dann sehe ich ihn da auch mal vorne. Und warum dann nicht auch mal zuschlagen mit einem, ja, ich sag mal, 20 Kilometer Solo zum Schluss.
Daumen drücken. Gibt ja die ein oder andere Etappe, wo man durchaus mal die Möglichkeit hat, auszureißen. Paul Martens ist auch mit dabei vom Team Jumbo-Visma, also eigentlich einer, der für Primož Roglič als Helfer natürlich vorgesehen ist und den ihr auch quasi hautnah auf meinsportpodcast.de und bei radsportnews.com verfolgen könnt während des Giro 2019. Er wird nämlich ein Audio-Tagebuch führen und das könnt ihr dann bei uns und natürlich bei den Kollegen von radsportnews.com auf der Webseite dann auch jeden Tag hören. Marc, was traust du Paul Martens zu in der Helferrolle für Roglič?
Also ich glaube, dass er eine ungemein wichtige Rolle spielt in Roglič Team. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass sehr, sehr viele junge Fahrer da dabei sind. Paul Martens ist 35, fährt seine 10. Grand Tour, hat wahnsinnig viel Rennerfahrung und ist auch ein taktisch cleverer Fahrer. Der wird eine wichtige Rolle für Roglič spielen, natürlich nicht im Hochgebirge. Da kommen die Jungen dran, die jungen starken Bergfahrer. Aber auf den Flachetappen und auch auf den hügeligen, welligen Etappen ist Paul Martens noch immer sehr stark und wird da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, um Roglič da sauber durch die Etappen zu bringen und auch den Rest des Teams so ein bisschen als Kapitän de Rüth anzuführen.
Und was er so erlebt bei der Tour bzw. beim Giro, das könnt ihr dann bei uns bei Radio Tour hören. Christian Knees, auch aus deutscher Sicht mit dabei. Erik, was traust du ihm zu im Ineos-Team?
Ja, wir haben ja vorhin über die
der zusammengewürfelte Haufen.
Genau, zusammengewürfelte Haufen und Krawalltruppe Ineos. Die sind ja, glaube ich, alle irgendwie was zwischen 20 und 24 Jahre alt. Da ist Christian Knees mit seinen 38 Jahren ja schon fast, kommt ihm ja fast schon eine Aufsichtspflicht zu, dass er die Rasselbande dann zusammenhält. Ja, ähnlich wie Paul Martens bei Jumbo-Visma, natürlich mit extrem viel Erfahrung ausgestattet und der wird da, denke ich, die Jungen ganz gut anleiten. Ich glaube, bei Sky geben, glaube ich, 3 Leute ihr Grand Tour-Debüt, wenn ich das richtig überblickt habe. Also da wird Christian Knees bestimmt das ein oder andere Mal im Rat gefragt werden. Vielleicht hat er nicht ganz so viel Verantwortung wie Primož Roglič, da Sky ja nun ohne so einen richtigen Top-Favoriten ins Rennen geht. Das ist bei Paul Martens natürlich nochmal, ja, da geht es um den Giro-Sieg. Mhm. Aber ja, ich denke, Ineos hat trotzdem eine interessante Mannschaft zusammen mit Tao Gegenhardt und Pavel Sivakov. Die waren ja Erster und Zweiter bei der Tour of the Alps. Gut, das waren, ich glaube, 5 Etappen, kann man jetzt nicht mit dem Giro vergleichen, aber die können auf jeden Fall bergfahren und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Ineos nicht diese altbewährte Sky-Taktik fährt im Sinne von das Rennen von vorne kontrollieren, weil dafür haben sie gar nicht den Kapitän an Bord, sondern dass man sie mal so ein bisschen in ungewohnter Rolle als Angreifer erlebt. Und da habe ich schon so ein bisschen Lust drauf, das auch mal zu sehen.
Also Sky mal in einer völlig anderen Rolle, als man das in den letzten Jahren gesehen hat. Das wird in der Tat spannend werden. Jetzt müssen wir Butter bei die Fische geben. Marc, jetzt kommen wir nämlich zu den Prognosen unserer Experten. Was tippst du denn am Ausgang oder beim Ausgang des Giro 2019? Wer trägt Rosa, wer wird Zweiter, wer wird Dritter? Und was gibt's aus deutscher Sicht, aus deiner Sicht, dann am Ende als Ergebnis?
Ja, das ist verdammt schwer zu prognostizieren. Und das ist ja das Schöne dieses Jahr auch wieder am Giro. Es gibt keinen klaren Favoriten. Es gibt kein Team, von dem ich erwarte, dass es wie typisch früher Sky bei der Tour de France hier Jahr um Jahr eigentlich das ganze Ding komplett dominiert. Das wird es nicht geben. Das wird ein Kampf Mann gegen Mann. Und die vier, die ich da vorne sehen würde, sind Roglic, Dumoulin, Yates und Lopez. Und wenn ich ein Podium tippen muss jetzt hier.
Musst du, Zwang.
Dann würde ich nicht auf Roglic setzen, sondern auf Simon Yates. Weil er bei der Vuelta gezeigt hat, dass er extrem viel gelernt hat. Weil er diese Rechnung offen hat. Weil er dieses Jahr vielleicht im Gegensatz zu Roglic nicht immer am Anschlag gefahren ist. Aber an bestimmten Stellen gezeigt hat, wie zum Beispiel bei Paris-Nizza hat er ein Zeitfahren gewonnen und das war nicht besonders hügelig. Da hat er sich auch gesteigert. Gibt eine Menge Gründe, deswegen sehe ich, sage ich mal, Simon Yates auf der 1, Roglic dahinter auf der 2. Auch so ein bisschen noch, vielleicht ein Punkt, den ich bei Yates sehe, das Team. Er hat erfahreneres Team mit Leuten wie Mikel Nieve, mit Chavez, mit Luke Durbridge, ganz wichtiger Mann, Jack Bauer, ganz, ganz wichtiger Mann. Da sehe ich einen kleinen Vorteil gegenüber Jumbo Visma mit vielen jungen, unerfahrenen Fahrern. Deshalb Roglic in Anführungsstrichen nur auf der 2. Und Tom Dumoulin fährt auf jeden Fall wieder aufs Podium, kann gar nicht anders. Mhm. Und wieder nicht gewinnen, deshalb auf der 3.
Und aus deutscher Sicht?
Genau, die Deutschen wollten noch was wissen. Genau. Ja, Ackermann gewinnt mindestens eine Etappe. Ich würde mich, wenn ich tippen müsste, auch weil die Konkurrenz nicht so stark ist und auch weil die vielen Sprint-Etappen auch am Anfang kommen. Das ist, glaube ich, ein Vorteil für Ackermann. Wie gesagt, erste dreiwöchige Rundfahrt, wer weiß, wie hinten raus da die Beine noch sind. Am Anfang wird er von den ersten 12 Etappen wird er 2 gewinnen, wäre mein Tipp.
Also, ich glaube, da gehst du sogar in Teilen mit, Erik, ne? Bei deiner Prognose, also bei Dumoulin auf Platz 3, da kannst du unterschreiben und Ackermann, jo, den siehst du auch mindestens einmal um.
Ja, bei Ackermann sage ich einen Etappensieg, weil einfach Viviani und Gaviria, das sind halt schon, das ist die Creme de la Creme der Sprinter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft Pascal Ackermann gegen die beiden schon gesprintet hat. Ich glaube, noch nicht so häufig. Da fehlen natürlich so ein bisschen die Vergleichswerte. Aber er braucht sich auf jeden Fall vor keinem verstecken. Ich glaube aber, dass es trotz zwei deutsche Etappensiege gibt. Und zwar Nico Denz wird dieses Jahr einen holen. Möchte ich einfach mal, also allein, weil ich da Lust drauf habe, dass das passiert, behaupte ich das einfach mal ganz, ganz frech heraus. Ja, aber jetzt geht es ja noch um den Giro-Sieger. Ich sehe tatsächlich auch Primoz Roglic nicht als Giro-Sieger. Ich sehe ihn sogar gar nicht auf dem Podium am Ende. Ich glaube, dass er sehr lange Rosa tragen wird und dann aber in der dritten Woche das Rennen, so wie eigentlich in den letzten 3, 4 Austragungen, total verrückt wird und sich nochmal völlig auf den Kopf stellt auf den letzten 3, 4 Etappen. Und ja, Konstanz und Erfahrung setzt sich durch. Deswegen glaube ich, dass Vincenzo Nibali den Giro gewinnen wird. Und dass Simon Yates bei allen Rechnungen, die er noch mit dem Giro offen hat, zumindest das Podium macht er diesmal. Er wird Zweiter und ja, Tom Dumoulin Dritter. Da sind wir uns schon mal einig, Marc.
Dann tippe ich auch noch mal, lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, Tom Dumoulin gewinnt das Ding. Der wird in dieser Saison, auch wenn er noch nicht viel gemacht hat, jetzt dann in Form kommen, über sich hinauswachsen, wird dann also den Giro 2019 für sich entscheiden vor Vincenzo Nibali. Und Dritter wird aus meiner Sicht Simon Yates. Und bei Pascal Ackermann, da glaube ich auch, der wird einmal oben stehen am Ende in der ersten Woche. Also habe ich mich dann auch nochmal geoutet. Wahrscheinlich wird sich mein Tipp relativ schnell dann erledigt haben. Oder vielleicht bin ich am Ende der Experte. Dann muss beim nächsten Radsport-Podcast, dann tauschen wir einfach die Plätze.
Gar kein Problem.
Dann muss einer von euch moderieren. Ich glaube aber, das wird nicht passieren.
Dumoulin ist ein guter Tipp.
Ja, mal gucken. Ja.
Besser als der Nibali-Tipp vom Kollegen Erik.
Das werden wir dann nochmal ausfechten. Mal gucken, wie es da steht. Wir werden natürlich auch mit euch mit Zwischenupdates vom Giro versorgen. Natürlich mit dem täglichen Audiotagebuch von Paul Martens dann während des Giro. All das bekommt ihr bei Radio Tour auf meinsportpodcast.de. Und alle Infos zur großen Rundfahrt kriegt ihr natürlich auch in schriftlicher Form bei den Kollegen von radsportnews.com. Erik, Marc, vielen Dank für die Runde. Freut mich, dass ihr dabei wart. Freut mich, dass ihr euch auf den Giro freut. Und dann werden wir hoffentlich eine tolle Rundfahrt erleben.
Ja, hoffentlich. Also der Giro ist eigentlich seit Jahren dafür bekannt, dass er nicht enttäuscht, sondern eher die leisen Erwartungen, die man schürt, nochmal übertrifft. Von daher, ich denke, alle Zutaten für ein tolles Rennen stehen bereit.
Ja, das sehe ich auch so. Der Giro wird spannend werden. Es wird eine Menge Action geben und da können wir uns absolut drauf freuen. Das wird krachen.
Wir haben sie im Blick hier bei Radio Tour auf meinsportpodcast.de. Abonniert unseren Feed, liked uns, bewertet uns bei iTunes und weiteren Bewertungsportalen. Wir freuen uns über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey!
Radio Tour, der Radsport-Talk.
In Kooperation mit radsportnews.com.
Auf meinsportpodcast.de.
Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.